Heute möchte ich darüber reden, was es bedeutet, eigentlich eine himmlische Identität zu haben. Eine Identität zu haben, die aus Jesus Christus kommt, die aus dem Himmel direkt zu uns kommt. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir wissen, wer wir sind in Christus. Weil wir da ziemlich viel Krampf oft erleben. Krampf auch in unserer persönlichen Nachfolge. Und dass es manche sich sehr, sehr schwer tun. Ich lese zunächst unseren Predigtext. Der steht, wie gehabt, im Epheserbrief. Im Kapitel 1, ab Vers 18, da fange ich an und gehe dann ins Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Wir erinnern uns, wir betrachten ja eigentlich im Groben das Gebet des Paulus, wo er für seine Gemeinde betet. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Und jetzt ab Kapitel 2. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns, von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus Jesus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. In Christus haben wir eine neue Identität bekommen, eine himmlische Identität, keine weltliche mehr. Christ zu werden bedeutet, eine Neuschöpfung Gottes zu werden. Im 2. Korinther 5, Vers 17, da heißt es, ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist nicht nur so ein bisschen anders geworden, oder da hat man mal ein neues Kleid angezogen, da ist wirklich alles neu. Eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch. Ist doch toll. Die weltliche Identität, also unsere alte Identität ohne Gott, ist eigentlich vergangen. Die neue himmlische Identität ist jetzt unsere Realität. Oder sollte sie zumindest sein. Wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Ich bitte mal um die erste Folie. Paulus macht das ja hier sehr eindrücklich in diesen ersten drei Versen. Er macht das sehr deutlich, indem er einen Zustand uns beschreibt, in dem wir eigentlich waren in unserer weltlichen Identität, nämlich tot. Wir waren tot durch unsere Übertretungen und unter dem verderblichen Einfluss des Bösen, des Satans, so heißt es hier. Ein Leichnam für den lebendigen Gott. Und wir haben im Land der Toten gelebt, trotz aller Glitzerwelt um uns herum. Es fällt uns meist sehr schwer, das wirklich anzuerkennen. Wieso? Ich hab doch, ich tu doch, ich mach doch, ich bin doch. Das sind so die Gedanken, die eigentlich sich so dagegen stellen. Wir wehren uns oft mit Händen und Füßen gegen dieses Urteil, das Gott uns ausstellt. Unsere Existenz war ein Schattendasein, ohne wirklichen Inhalt aus Gottes Sicht, ohne rechten Zweck. Wir sahen Gott nicht. Es fehlte das innere Auge, das innere Ohr. Und deshalb betete ja auch Paulus, dass wir das mit unserem Herzen entdecken können. So wie ein leiblich Toter keine Verbindung mit der sichtbaren Welt hat, so hatten wir keine Verbindung mit der unsichtbaren Welt Gottes. Wir waren entfremdet dem Leben aus Gott, sagt Paulus. Und diese Trennung von Gott, das ist der geistliche Tod. Das zog naturgemäß auch den leiblichen Tod, nämlich die Trennung vom irdisch-kreatürlichen Leben nach sich und der ewigen Verdammnis. Der Mensch als Nachkomme und Glied einer dem Todeszustand verfallenen Generation, der ist schon tot, bevor er überhaupt gestorben ist. Das sagt hier Paulus. Und da der Tod ja nicht nur in die Welt der Menschen hineingekommen ist, sondern durch die gefallene Menschheit in die ganze Schöpfung schlechthin gekommen ist, so ist diese ganze sichtbare Welt eine Welt des Todes. Und über diese ganze todgeweihte Welt herrscht der Teufel. Und Achtung, nicht wir. Menschen ohne Gott denken, sie herrschen. Das stimmt nicht. Aus Gottes Wort lernen wir und wissen wir, es ist der Satan, der dann herrscht. Und nur Gott allein kann uns aus diesem Zustand befreien. Nur Jesus konnte diesen Zustand überhaupt überwinden. Und das ist das Evangelium, das uns das berichtet. Und unser Glaube an diesen Jesus Christus kann uns von diesem Tod wirklich dann zum Leben bringen. Er allein kann die toten Gebeine wieder lebendig machen. Die Tragik darin, so wirklich glauben das nur sehr wenige. Sollte das wirklich so sein? Und ich möchte gerne die zweite Folie, das ist ein Bild zu sehen. Das ist ein Bild für unsere Zeit, für unsere, eigentlich für das Denken von ganz vielen Menschen ohne Gott. Das einzige Kriterium, woran wir unser Leben orientieren und ob wir Recht haben oder nicht, ist, ob es uns gut geht oder nicht. Wir sehen dort ein kleines Männchen, ich hoffe ja, ein kleines Männchen, das liegt da im Wasser und es geht ihm gut, es fühlt ihm gut. Aber es geht auf den Abgrund zu. Du kannst dich noch so gut fühlen, du kannst völlig, völlig daneben liegen und völlig in deinen eigenen Untergang segeln. Unser erster Schritt zum Leben ist, dass wir diese Tatsache, die Paulus hier in diesen ersten drei Versen deutlich macht, wirklich akzeptieren. Dass wir sagen, ja, so ist das wohl. Dass wir uns darunter stellen, dass wir sagen, Gott, wenn du das so siehst, dann muss ich das wohl auch so sehen. Und hört auf, euch zu versuchen, uns besser zu machen, als wir sind. Sich unter Gottes Urteil und über seine Menschen ohne Christus wirklich zu beugen. Das ist der erste Schritt, um zum Glauben zu kommen. Alles andere funktioniert nicht. Erst wenn wir uns beugen unter diese Tatsache, wissen wir, was Gnade wird. Verstehen wir, was Barmherzigkeit ist. Verstehen wir, was die Liebe Gottes ist. Alles andere ist sonst Spielerei. Und Paulus gibt auch an anderer Stelle das nochmal sehr, sehr deutlich. Im Römerbrief, Kapitel 3, lesen wir ganz viel darüber, wie eigentlich unsere Welt beschaffen ist, nämlich tot. Ohne Gott sind wir tot. Da können wir auch nichts dran ändern. Wäre ja eine sehr deprimierende Botschaft, wenn wir da stehen blieben. Es wäre ja sehr deprimierend, nur diesen Zustand zu haben. Das ist ja, was heute oft passiert, wenn wir Nachrichten gucken. Da kriegst du immer nur gesagt, wie der Zustand ist, aber nicht gesagt, wie wir da rauskommen aus diesem Zustand. Gottes Wort ist da ganz anders, ganz anders. Und es setzt ein Aber daran. Es ist immer interessant, wenn die Bibel Aber sagt. Das ist wichtig. Dann wird es wichtig für uns. Aber. Und ich möchte gerne jetzt die dritte Folie. Aber, heißt es hier ab Vers 4, Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das ist unerhörtes Aber, ein ganz riesengroßes Aber, was Gott hier setzt. Ein Aber, das Gott der furchtbaren Menschheitskatastrophe aus den Versen 1 bis 3 wirklich entgegenhält. Wäre dieses Aber nicht gewesen, die Menschheit ginge verloren, unrettbar, unaufhaltsam, der ewigen Gottesferne entgegen. Aber Gott ist anders. Er hat da keinen Spaß dran. Viele von uns denken ja, Gott hat Spaß daran. Oder er will das, dass wir verloren gehen. Er will das nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Er stellt sich hier vor, wie er wirklich ist. Was ihn wirklich bewegt. Wir wissen das ja alles theoretisch. Er ist barmherzig. So ist das göttliche Aber. Wisst ihr, was Barmherzigkeit in seiner Wortbedeutung bedeutet? Barmherzigkeit ist nichts anderes als die Folgen unseres Ungehorsams, als die Folgen unserer Rebellion, die Folgen unserer Gottlosigkeit zu mildern. Barmherzig bedeutet, ich habe was falsch gemacht, aber ich werde nicht bestraft dafür. Und die Folgen, die daraus entstanden sind, die werden gemildert. Ich kriege nicht die volle Breitseite, die mein Verhalten eigentlich hätte ausgelöst. Und dann heißt es hier, Gott hat Liebe. Nur wer Liebe hat, kann barmherzig sein. Gott hat Liebe. Und diese Liebe, die hier beschrieben wird, das ist die Agape, die sich selbst verschenkende Liebe Gottes. Und Gott hat das bewiesen, dass er liebt. Er hat nicht nur gesagt, ich liebe dich und dann ist gut, sondern er hat seinen Sohn gegeben. Er hat etwas getan, um diese Liebe zu dokumentieren. In seinem Sohn Jesus Christus. Er hat seinen Sohn verschenkt an dich. Weil er nicht will, dass wir unter diesem Urteil, was hier in den ersten drei Versen steht, dieses Todesurteil, dass wir darunter bleiben. Er will das nicht. Und dann heißt es, er macht uns in Christus lebendig. Das Urteil der ersten drei Verse wird über uns aufgehoben in Christus. Wir bekommen quasi, um es mal so mit einem weltlichen Begriff zu definieren, Generalamnestie. Wir haben hier alle Amnestie bekommen. Das ist doch toll. Wir bekommen Generalamnestie. Wir werden neugeboren, wiedergeboren. Er ist uns gnädig, so stellt er sich hier vor. Und Gnade ist immer etwas, was wir nicht verdienen. Das ist etwas, was wir umsonst bekommen, geschenkt bekommen. Ein unverdientes Geschenk. Er gibt uns im Gegenzug dazu eine himmlische, das heißt eine eigentlich natürliche, übernatürliche Identität. Wir bekommen den Lebenszusammenhang mit der göttlichen Welt verliehen. Das Vertrautsein mit den Kräften des ewigen Reiches und die Umwandlung, die Metamorphose in das Bild Christi, das geschieht eigentlich bei dieser Neugeburt. Das geschieht eigentlich, wenn Gottes Barmherzigkeit und Gnade uns trifft und zur Wirksamkeit kommt. Wir werden mit der Realität Gottes, mit der Kraft Gottes quasi verbunden. In Christus werden wir über die Einflüsse der Mächte des Satans und seiner Dämonen regelrecht darüber hinweggehoben, darüber gestellt. Und aus dem uns durch Christus verliehenen göttlichen, geisterfüllten Leben haben wir Gläubige Anteil bekommen an dem himmlischen Leben, an dem Geist Gottes erfüllten Leben in Kraft des Auferstandenen. Wir haben im wahrsten Sinne eine himmlische Identität bekommen, die ein völlig erneuertes Leben in Kraft ermöglicht. Und das ist kein Wunsch, ihr Lieben, sondern Realität. Das ist die Wahrheit. Das Himmlische ist deine und meine Lebensrealität und durch Christus und nicht mehr die weltliche, nicht mehr, was hier in diesen ersten drei Versen steht. Damit dieser überschwängliche Reichtum seiner Gnade meine Lebensrealität wird, dass genau das mein Leben ist und nichts anderes mehr. Muss ich erstmal Luft holen. Wow. Eigentlich dürfte es uns doch als Christen an nichts mehr fehlen, oder? Eigentlich müssten wir doch davon so begeistert und erfüllt sein, dass bei uns nur noch ein Leben in der göttlichen Kraft stattfinden kann. Wir müssten doch alle so fröhlich rumlaufen, wie wir es jetzt versuchen gerade. Die vierte Folie, bitte. Und ich wundere mich, warum so viele, und ich wundere mich auch manchmal über mich selber, warum so viele von dieser gottgegebenen Identität eigentlich gar nicht erfüllt sind. Ich glaube, das liegt daran, dass wir das Prinzip der Gnade nicht wirklich verstanden haben, nicht verinnerlicht haben. Ich glaube, dass diese falsch verstandene Gnade unsere gegebene, von Gott gegebene Identität im wahrsten Sinne des Wortes vernebelt. So viele sind unzufrieden, so viele enttäuscht, so viele sind verbittert oder auch gar gelangweilt. Da ist kaum oder gar keine Freude mehr über die Liebe und Gnade und Barmherzigkeit Gottes, wie ich das eigentlich jetzt gerade mal so dargestellt habe. Da ist nicht mehr viel von dem, was mich begeistert, von dem, was Jesus für mich getan hat. Es ist Alltag irgendwie. Ich empfinde das als ganz, ganz furchtbar. Vielleicht ist es ja bei euch besser, ich kenne euch noch nicht gut genug, aber ich habe oft genug schon, gerade in den Gemeinden, oft diese Langeweile darüber, über unser Heil erlebt. Und ich möchte nicht aufhören, genau darüber zu reden und Gott immer wieder zu bitten, dass das aufhört. Dass wir ganz neu zu einer neuen Begeisterung für Jesus wiederkommen. Dann wird das Thema, wollen wir evangelisieren, wollen wir Menschen dienen und so weiter, eigentlich kein Thema mehr sein, weil das dann nämlich ganz von automatisch kommt. Unsere Motivation, unsere Begeisterung für Jesus, die muss immer wieder geweckt werden. In der Welt sagt man, um eine Vision am Leben zu erhalten, musst du alle 6 Wochen drüber reden. Manchmal ist das, was wir mit Jesus erlebt haben, 20 Jahre zurück. Da, wo wir uns bekehrt haben, da war mal alles toll. Und dann ist nichts mehr dazugekommen. Das darf nicht sein. Eigentlich müssen wir ständig und immer wieder neu diese Vision des Geistes Gottes in unserem Leben erhalten. Lasst uns nicht in unserer geistlichen Armut uns häuslich einrichten und unsere wahre himmlische Identität einfach preisgeben. Ich finde das furchtbar. Viele oder viel zu viele sind im Grunde von ihrem Leben, besonders auch von ihrem Geistlichen, von ihrem Leben auch in der Gemeinde, gelangweilt. Und Jesus will heute, dass wir zurückfinden in unsere wahre himmlische Identität. Der möchte eigentlich ein Feuer in uns anzünden. Und das soll heute passieren. Die Wahrheit, dass Gott uns in Christus eine himmlische Identität gegeben hat, soll uns in aller Ewigkeit faszinieren und begeistern. Und warum geht uns diese Faszination und Begeisterung eigentlich verloren, habe ich mich immer gefragt. Das ist doch die tolle Botschaft, die wir haben. Und warum setzt sich das nicht durch? Warum rutscht uns das immer weg? Und ich glaube, um nochmal hier zum Text zu kommen, ich glaube, das hat was mit dieser falsch verstandenen Gnade zu tun. Dass wir das nicht wirklich begriffen haben. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden. Durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Ist doch wunderbar zu wissen, dass Gott, der sich von Herzen nach mir sehnt, mir selbst in meinen Schwächen noch nahe geht. Das ist die Konsequenz hieraus, wenn er von Gnade spricht. Dass Gott mich auch noch lieb hat, wenn ich schwach bin. Diese Erkenntnis befreit uns von dem gnadenlosen Bestreben, eine bestimmte geistliche Ebene zu erreichen, damit Gott uns dann endlich lieb haben kann. Wenn ich das mal alles geschafft habe im Glauben und auch mindestens genauso gut wie mein rechter Bruder oder linke Schwester ist, dann wird Gott gut sein. Und dann wird er zufrieden mit mir sein. Das funktioniert nicht. Er liebt uns und sehnt sich nach uns, auch wenn wir Schwierigkeiten haben, zu reifen, zu wachsen. Das ist das Verständnis von Gnade. Dieses Verständnis lässt mich letztlich meine himmlische Identität erst begreifen und schafft in mir eine unaussprechliche Freude. Und ich muss das so sagen, so wie es ist. Viele von uns, oder eigentlich sind wir alle so geprägt, wir sind auf Leistung geprägt. Unsere ganze Kultur ist auf Leistung ausgesetzt. Nur wenn du dich weiterentwickelst, wenn du weiterkommst, nur dann bist du wer. Und wenn du schon auf einem hohen Level bist und keinen Schritt weiterkommst, dann bist du auf einmal keiner mehr. Das ist bei Gott nicht so. Das stimmt so bei Gott nicht. Es funktioniert so nicht. In Christus, heißt es im Kolosserbrief, habt ihr doch den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen. Also da ist ja schon was neu, etwas anderes passiert. Und das Anziehen dieses neuen Menschen, der ist ja schon erneuert. Ich muss den gar nicht erneuern, sondern der ist von Christus erneuert worden. Und der ist erneuert worden, damit dass ich zur Erkenntnis komme nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Also dass ich im Prinzip dem Ebenbild Christus gleich werde. Das hat er schon gemacht. Ich muss das nur erkennen. Wir werden erneuert dadurch, dass wir die Persönlichkeit, im Prinzip ein anderes Wort für Ebenbild, Gottes erkennen. In unserem Inneren wird etwas lebendig, wenn wir wissen, wie Gott ist. Wenn wir wissen, dass es nicht auf meine Leistung nur ankommt. Wenn wir wissen, dass diese Gnade, diese Liebe auch dann noch gilt, wenn ich einen Sack gehauen habe. Nur dann wird wirklich diese Begeisterung ausgegossen, wird diese Liebe ausgegossen. Wenn wir wissen, wie Gott ist. Ohne Erkenntnis über diese Schönheit Gottes wirst du geistlich wegsacken. Wirst du das nicht aufrechterhalten können? Wird dein Glaubensleben ein Krampf, ein Rennen, ein Jagen, irgendeinem Ziel hinterher, was du nicht erreichen wirst? Deshalb müssen wir uns mit Gottes Offenbarung, das heißt mit seinem Wort, immer wieder neu beschäftigen und immer wieder darüber staunen lernen, wie wunderbar er ist und mit welcher Liebe er uns in seinem Sohn Jesus Christus begegnet. Ich frage dich jetzt mal so was ganz Persönliches. Wann hattest du eigentlich die letzte Schmusestunde mit Gott? Jetzt grinsen einige. Wie geht das denn? Wisst ihr, wie das normale Glaubensleben eines Mitteleuropäers aussieht? Bestimmt nicht mit Schmusestunden von Gott, sondern im Prinzip läuft das so ab, unser Gebetsleben ist wahrscheinlich eine Aneinanderreihung von Mängeln, die wir haben und die wir Gott hinlegen, die er bitte beseitigen soll. Und unsere gemeinsame Zeit mit Gott ist wahrscheinlich davon geprägt, dass ich irgendetwas für ihn tun will. Oft ist es dann so, dass wir große Sachen versprechen, aber nur kleine Sachen halten und dann permanent mit einem schlechten Gewissen herumrennen. Gott will was ganz anderes. Er möchte nicht, dass wir nur aus unserem Mangel herausleben und er möchte nicht, dass wir ihm ständig irgendwas versprechen, was wir nicht halten können. Er möchte eigentlich Gemeinschaft mit uns. Es war eines der größten, für mich, Erkenntnisse zu erkennen, Gott will mich Drecksack haben, der alles an die Wand gesetzt hat oder vieles an die Wand gesetzt hat, der ungerecht ist, der jähzornig ist, dem so oft die Liebe fehlt. Aber Gott möchte Gemeinschaft mit mir haben. Das hat mich umgehauen. Es hat mich umgehauen. Und er hat nicht gesagt, du musst erst mal so und so und so werden. Gottes Persönlichkeit wirklich zu erkennen, das ist wahrscheinlich der Bereich in der Gemeinde, an dem es am meisten mangelt. Gemeinschaft mit ihm zu haben, ohne von unserem Mangel herzukommen und ohne etwas für ihn zu tun zu müssen. Schmusestunden bei Gott zu haben, das verändert uns. Satan und sein Dämonenherr, die geben sich die allergrößte Mühe, uns das zu versauen, uns darin zu verblenden, damit wir die Herrlichkeit und die Gnade und die Liebe Gottes nicht erkennen. Satan entwirft ein Lügenbild über Gott Und das ist unserem Leistungsdenken ziemlich nah. Damit kriegt er uns nämlich. Die echte Begegnung dagegen mit der Majestät, mit der Schönheit, der herzlichen Liebe, der vollendeten Gnade Gottes, auch in Jesus Christus, das verändert uns völlig. Das verändert uns auch in unserer Emotionalität und es verändert uns in unserem ganzen Sein. Und es ist ziemlich verbreitet unter uns, nach einigen Jahren der Nachfolge in geistliche Lethargie zu fallen. Und daraus holt uns nicht der Gedanke, noch mehr zu leisten, sondern zu verstehen, wie Gott ist und wie er mich sieht. Ich möchte uns ein Beispiel geben. Das, was ich sage, kommt aus Gottes Wort. Es ist nicht meine Gedanken oder sowas, sondern das lesen wir genauso in Gottes Wort. Es gibt ein ganz tolles Beispiel. Die meisten kennen dieses Beispiel. Das ist das Beispiel des Aposteln Petrus. Da möchte ich das jetzt deutlich machen, wie das eigentlich wirklich ist. Am Beispiel von Petrus können wir erkennen, was es bedeutet, wenn wir zu unserer himmlischen Identität finden. Simon Petrus, wir kennen ihn, der große Versager. Der große Angeber, der Jesus gesagt hat, ich werde dich nie verraten, niemals. Ein paar Stunden später hat er ihn dreimal verraten. Simon Petrus, der Hauptapostel unter den Zwölfen, sollte später in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, den Herrn tatsächlich verleugnen. Obwohl er es ganz anders angekündigt hat. Doch in Johannes 13 macht Jesus eine ganz interessante Aussage darüber. Er sagt zu den 12 Aposteln beim letzten Abendmahl, die sitzen da so zusammen, und er spricht zu ihnen und er sagt etwas ganz Unwahrscheinliches. Wir überlesen das oft. Wisst ihr, was er da sagt? Er sagt, ihr seid rein. Sagt er zu den Aposteln. Da sitzt auch ein Petrus. Er sagt, ja, ich mache ja alles. Ich werde dich auch nicht verleugnen, wie die anderen alle. Ich werde zu dir stehen. Aber Jesus sagt zu ihnen, ihr seid rein. Jesus sah sie an und sagte, dass nur einer unter ihnen nicht rein sei. Und das, weil dieser ein Verräter war. Einer, der gegen Gott und Jesus rebellierte. Und das war nicht Petrus, sondern Judas. Petrus war eigentlich jemand, der ein Angeber war. Der den Herrn beeindrucken wollte, aber letztlich zu schwach für seine eigenen Versprechungen war. Der ist mir sehr sympathisch, finde ich mich drin. Dieser Petrus war unreif. Der war unreif, der war nicht reif im Glauben. Aber er war nicht unrein. Jesus sagt zu den Aposteln, ihr werdet euch alle in dieser Nacht an mir ärgern. Ihr werdet euch alle nicht mit Ruhm bekleckern, aber ihr seid rein. Woher kam die Sicherheit, dass sie auch im Straucheln rein bleiben würden? Weil es einen großen Unterschied gibt zwischen Straucheln in der Schwachheit des Fleisches und einem Verräterherzen, das gegen Gott rebelliert, wie bei Judas. Weißt du, dass du stolpern kannst, ohne zu fallen? Weißt du, dass du auch in Unvollkommenheit rein sein kannst vor dem Herrn? Auch wenn wir es nicht auf die Reihe gekriegt haben, dass wir dennoch rein sind, weil Jesus uns rein gemacht hat. Das ist revolutionierend, wenn man das mal zu Ende denkt. Das bedeutet nicht, dass deine Sünde keine Rolle spielt. Das sage ich damit nicht. Aber es ist äußerst wichtig zu bedenken, dass Gott trotzdem, dass er trotzdem deine Liebe kennt. Dass er weiß, dass du ja eigentlich ihm folgen möchtest, es nur oft nicht auf die Reihe kriegst. Auch wenn du strauchelst, weiß er doch, dass du einen willigen Geist hast. Du willst ihm doch nachfolgen. Ich glaube, es ist keiner da, der heute hier sagt, ich will das gar nicht. Sondern die meisten haben mit dem Problem, dass sie es irgendwo nicht geschafft haben an einer Stelle. Das ist doch nicht gelogen, dass wir das wirklich wollen. Wir schaffen es nur leider oft nicht. Und dass du ihn wirklich lieb hast. Wir sind nicht hoffnungslose Versager oder Heuchler, wenn wir stolpern. Wir sind rein. Und Gott sieht uns ganz anders noch. Satan will uns aber überzeugen, dass wir Gott nicht wirklich lieben. Und wenn wir nicht alles fehlerfrei hinbekommen, weil wir schwach sind im Fleisch, dann sagt er uns, guck mal, wer du bist. Und er will uns unsere alte weltliche Natur wieder andichten, die wir in den ersten drei Versen gehört haben. Es gibt einen riesengroßen Unterschied zwischen geistlicher Unreife, die oft bei uns ist, die uns stolpern lässt, und Rebellion, die sich selbst zum Gott erklärt. Das tun wir ja normalerweise nicht. Missversteht mich bitte nicht. Dass Gott uns in unserer Schwachheit liebt, heißt nicht, dass er die Sünde in unserem Leben einfach anerkennt oder gutheißt. Er diszipliniert uns auch deswegen. Aber er tut das, weil er uns liebt. Und wir in dieser Liebesbeziehung auch bleiben sollen. Seine Liebe zu uns stellt es deswegen nicht in Frage. Im Gegenteil. Und Jesus sagt zu diesem Petrus ja auch noch, und das ist ja etwas Wunderbares, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus wusste, dass Petrus in den Sack hauen wird, und er betet noch dafür, dass diese Liebe nicht aufhört, dieser Glaube nicht aufhört. Jesus betet für Petrus, damit er trotz seiner Verleumdung nicht fällt. Petrus hat es zu diesem Zeitpunkt nicht kapiert. Er ist noch unreif. Ich werde dich, lieber Jesus, doch nicht verraten. Ich doch nicht. Die anderen ja, aber ich nicht. Bist du auch so unreif, dass du denkst, du kannst für dich deine Hand ins Feuer legen? Glaubst du auch nicht, dass dein Fleisch schwach ist und du stolpern wirst? Glaube es. Glaube es, dass du schwach bist. Aber verdamme dich deswegen nicht. Es fällt vielen von uns schwer, diese Tatsache zu begreifen, dass Gott uns auch in unserer Unreife liebt und sich über uns freut. Dass sich Gott über diesen Petrus gefreut hat, von ganzem Herzen. Dass sich sogar Jesus über diesen Petrus freut, obwohl er ihm so wehtun wird. Das, ihr Lieben, ist Gnade. Als Petrus stolperte, war er immer noch ein Mensch, den Gott liebte. Und durch Jesus war er immer noch rein vor Gott. Wenn wir das verstanden haben, revolutioniert sich unser Glaube. Denn ich kann mir sicher sein, Gott liebt mich in meiner Unreife. Und in meiner Unreife liebe auch ich ihn. Auch in meiner Schwachheit liebe ich ihn. Obwohl Petrus strauchelt und seinen Herrn verleugnet, geht ihm der Herr nach und begegnet ihm wieder. Und im Johannes 21, da kommt der Herr zu Petrus, um ihm zu helfen, im Glauben wieder stark zu werden. Wir kennen diese Geschichte, das ist das, wo er dreimal fragt, hast du mich lieb? Petrus, glaube ich, der rechnete nicht mehr damit, noch Apostel sein zu können. Der rechnete nicht mehr damit, dass er rein war. Der rechnete nicht mehr damit, dass Jesus ihn noch lieb hat. Weil der Satan ihm das auch deutlich macht. Vielleicht betete er so in seinem Herzen, Jesus, ich hab dich so lieb, aber ich hab's daneben gemacht. Ich konnte nicht anders. Aber ich weiß, jetzt bin ich disqualifiziert. Ich habe kein Recht mehr. Ich kann nicht mehr vor dir stehen. Ich bin einfach ein zu großer Versager. Wie viele von uns haben dieses Gebet schon gesprochen und sind der Meinung, dass sie nicht mehr zurück können? Oder dass der Herr sie nicht mehr lieb hat, weil sie irgendwas falsch gemacht haben. Und Jesus stellt ihm stattdessen eine dreimal dieselbe Frage. Liebst du mich? Ich habe lange darüber nachgedacht, was ist da eigentlich mit? Ich glaube, das war wichtig, diese Fragestellung. Nicht, weil Jesus die Information brauchte, dass Petrus ihn lieb hat, sondern weil Petrus sein eigenes Versagen überwinden sollte. Ich kann mir Ihre Unterhaltung ungefähr so vorstellen. Der Herr sagt zu Petrus, ich sagte dir etwas über dein Herz, was du nicht verstanden hast, lieber Petrus. Ich sagte dir aber auch, dass du einen willigen Geist hast und dass du rein bist. Wenn ich dich ansehe, Petrus, erkenne ich ja, dass dein Ja zu mir gilt, dass es stimmt. Du bist mir ja eigentlich willig zu folgen. In meinen Augen bist du wirklich jemand, der Gott, der mich liebt, Petrus. Ich will dich also fragen, liebst du mich? Petrus wird so eine Weile darüber nachgedacht haben und dann wird er sagen, tja, so gesehen Schätze mich mal. Ja, tue ich es eigentlich. Ja, ich habe dich ja lieb. Ich habe es aber trotzdem nicht geschafft. Ich habe dich aber wirklich lieb. Darauf sagt Jesus wieder, ja, du liebst Gott. Du liebst mich. Du bist kein hoffnungsloser Fall, Petrus. Du bist vor allen Dingen kein Heuchler deswegen. Du hast dich nicht disqualifiziert, Petrus. Du bleibst der, auf dem ich meine Gemeinde bauen soll. Du hast wohl jetzt entdeckt, dass dein Fleisch schwach ist. Das ist gut, dass du das entdeckt hast. Vorher warst du nämlich unreif und ich konnte deinen Versprechungen eigentlich nicht trauen. Darum geht's. Petrus hatte gemeint, er könnte Gott auf der Basis oder wegen seiner eigenen Stärke und seiner eigenen Fähigkeiten dienen. Für Jesus aber war das entscheidende Kriterium etwas anderes, nämlich die Liebe. Weil Petrus Jesus wirklich liebte, konnte er als Apostel dienen, nicht weil er nie straucheln würde. Petrus vertraute am Anfang mehr auf seine eigene Hingabe an Jesus als auf Jesu Hingabe zu ihm. Petrus' Sicherheit in Gott gründete sich auf seine eigenen Fähigkeiten. Und als diese Fähigkeiten hinterfragt wurden, dann ist er gefallen oder ist er ins Bodenlose gerutscht. Aber nach dieser für Petrus schweren Zeit seines Versagens wird seine Sicherheit die Liebe Gottes zu ihm und seine Liebe zu Gott sein. Du weißt, dass ich dich liebe. Jesus will auch dir heute deutlich machen. Vielleicht bist du gestolpert, aber du bist nicht gefallen. Du wurdest mit deiner Schwachheit konfrontiert, aber dein Herz hat Jesus nicht verraten. Du bist unreif, aber nicht rebellisch. Jesus heilt bei Petrus nun die Scham dieser Verleugnung und bricht die Lügen über sein Leben. Jetzt erkennt Petrus seine himmlische Identität. Deine himmlische Identität ist unabhängig deiner Leistung. Ist auch unabhängig davon, ob du vielleicht gestolpert bist. Jesus ist jetzt hier und sagt dir, ich hab dich lieb. Und er fragt dich, hast du mich auch lieb? Und auch wenn du gestolpert bist, hast du deswegen Jesus nicht verraten. Auch wenn du einen Fehler gemacht hast in der Nachfolge, ist es so, dass du kein Heuchler bist, weil du liebst Jesus ja wirklich. Du hast es nur nicht geschafft. Jesus spricht dir heute zu. Ich bin dir gnädig. Liebst du mich? Jesus richtete die Identität des Petrus, die am Boden lag, wieder auf. Er heilte das. Danach definierte sich Petrus nie mehr durch sein Gefühl menschlichen Könnens oder Versagens, noch nicht einmal durch das, was andere seiner Meinung nach denken könnten. Der Herr kam in Auferstehungskraft, sah Petrus an und gab ihm eine feste himmlische Identität. Du bist geliebt und du liebst. Das ist die himmlische Identität. Darf Jesus deine Identität heilen? Amen.